mal wieder hier sein darf und predigen darf. Das Schöne am Predigen ist, dass man sich intensiv vorbereiten muss. Und wenn man sich intensiv vorbereitet, dann entdeckt man natürlich viele, viele tolle neue Sachen. Und manchmal glaube ich, dass ich einer der Hauptprofiteure von dem bin, wenn ich predige. Ich weiß nicht, wie es euch am Ende geht. Also ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen profitiert. Aber es ist wirklich toll, wenn man sich so mit dem Wort Gottes auseinandersetzen kann. Vielleicht die wichtigste Information dieses Tages. Ganz zu Anfang, wir haben ein Thema, Göttlichkeit trifft Menschlichkeit. Das klingt so ein bisschen komisch, aber wie gesagt, die wichtigste Information ist die, die ich euch unbedingt weitergeben wollte. Silvester steht vor der Tür. Nur, dass ihr es nochmal im Hinterkopf habt, heute Abend wird hoffentlich dann schön gefeiert überall. Und um bei unserem Thema zu bleiben, was mich ehrlich gesagt ein bisschen nervt, bei all diesen Festen, so Silvester und auch Weihnachten, ich bin kein richtiger Weihnachtsmuffel oder Silvestermuffel, überhaupt nicht. Aber was mich nervt, ist, dass alles so auf einen Punkt konzentriert funktionieren muss. Zu Weihnachten ist so die Hauptvorstellung, es muss an dem Tag am besten schneien, es muss am besten kein Stress sein, es muss trotzdem alles perfekt vorbereitet sein, das Essen muss höchstwahrscheinlich gut sein und ist alles auf diesen einen Punkt so konzentriert. Und wenn dann irgendwas nicht richtig hinhaut, ja, dann kann es ganz leicht passieren, dass dann das Ganze in einem Schlamassel endet oder man irgendwie unzufrieden ist. Geht euch das auch manchmal so? Silvester das Gleiche. Ja, also mich nervt es ja schon, wenn irgendwie Anfang Oktober die ersten Jahresrückblicke erscheinen. Ja, und das zeigt mir einfach wieder, es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt drei Menschentypen. Es gibt, je nachdem, wie man sie kategorisiert, gibt es natürlich viel mehr Facetten bei Menschen. Aber es gibt so grundsätzlich drei Menschentypen. Es gibt die Menschentypen, die gerne zurückschauen. Und damit meine ich nicht die, die sagen, früher war alles besser. Das ist so eine ganz verschärfte Kaste innerhalb dieser Gruppe. Die freuen sich noch darüber, dass ein Schallplattenspieler doch vielleicht besser ist als eine CD oder die sagen so ein Walkman, das war noch was, heute diese iPods und was es so alles gibt. Also ich sage mal so ganz fast bös, so die ewig Gestrigen. Und dann gibt es so die Leute, die so im Jetzt und im Hier sind. Ich bewundere die Leute, die entspannen, die sind da und nehmen alles wahr und saugen es auf und genießen und sind glücklich oder wenn es negativ ist, dann ärgern sie sich schwarz und grün, je nachdem, aus welchem Land man kommt. Das stimmt wirklich. Ich habe mal gehört, in Polen ärgert man sich grün. Hier ärgert man sich schwarz. Egal. Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Das sind die, die eigentlich so nach vorne gerichtet sind, so die in der Zukunft leben. Die scharren so ständig mit den Hufen. Und wie geht's weiter? So, das 2017 ist vorbei, komm, 2018 oder soll man nicht gleich an 2019 denken? So, ich denke mal, dass jeder sich in einer dieser Gruppen wiederfindet. Kann ich das mal ganz kurz durch ein Nicken bestätigt sehen? Okay, das zeigt, dass noch keiner eingenickt ist, das ist auch gut. So, und trotz alledem ist es ja so, wenn das Jahr zu Ende geht, kommt man so ein bisschen ins Grübeln. Da kann ich mich auch nicht vor verschließen, obwohl ich eher zu der dritten Gruppe gehöre, die so ein bisschen immer so, was sollen wir als nächstes machen? So bin ich gepolt. Das weiß vielleicht der eine oder andere. Tja, und man kommt zu diesem Jahresende und wird vielleicht auch durch die äußeren Umstände dazu ein bisschen gebracht, zu grübeln, was war gut, was war weniger gut, was war vielleicht sogar schlecht. Und dann dieser Predigttitel, Göttlichkeit trifft Menschlichkeit. Was soll das? Sind das überhaupt richtige Worte? Darf man das so sagen, Göttlichkeit? Oder ist es mehr so ein substantiviertes Adjektiv? Keine Ahnung. Wir lassen die mal so stehen. Und vielleicht sagen wir mal, wir versuchen mal andere Begriffe zu finden an diesem 31. Dezember. Und da heißt es dann, Göttlichkeit trifft Menschlichkeit. Das könnte aber auch ein Thema sein, Himmel trifft Erde, also so Gegensätze, die aufeinander kommen. Es könnte sein, ein Neubeginn in Form eines neuen Jahres trifft ein Jahresende. Oder Segen trifft Fluch. Vielleicht war bisher irgendwas in deinem Leben in deinem, was dich umgibt, eher so, was dich bedrückt hat. Und du hoffst auf diesen Segen, der dann kommen wird oder kommen soll. Oder Liebe trifft Lieblosigkeit. So diese Gegensätze, dieses Spiel Licht-Finsternis, Zukunft trifft auf Vergangenheit. All dieses schwingt in diesem Thema mit, Göttlichkeit trifft Menschlichkeit. Und ein Kommt trifft ein Geht. Wenn man diese Begriffe so auf sich wirken lässt, dann kommt man am Ende vielleicht zu diesem letzten Begriff, Vollkommenheit trifft mich, trifft dich. Göttlichkeit trifft Menschlichkeit. Gott, der Inbegriff der Vollkommenheit, und ganz besonders im Gottesdienst merken wir das natürlich, trifft auf einmal auf dieses vollkommen Unvollkommene, auf mich, auf dich. Und was da passiert, das ist immer wieder so ein kleines Wunder, dass das irgendwie ein Geheimnis in sich birgt, was uns und unseren Glauben ausmacht. Und jeder geht damit anders um. Ich habe ein Lied von Reinhard May, ich bin großer Reinhard May-Fan. Da besingt er auch das Jahresende. Er singt, sind ein paar Hoffnungen zerronnen, war dies und jenes Lug und Trug, hab nichts verloren, nichts gewonnen, so macht mich auch kein Schaden klug. So bleib ich nah unter den Toren, hab ein paar Illusionen mehr, hab nichts gewonnen, nichts verloren und meine Taschen bleiben leer. Reinhard May, also ich bin wirklich ein extremer Fan von dir, aber das ist ja schon flach, oder? Das ist ja nix. Jetzt muss man aber wissen, der Reinhard May macht sich natürlich auch bei solchen Texten, die man so zunächst als nichts empfindet, schon Gedanken. Und vielleicht ist das gerade die Pointe, die er hier treffen wollte, indem er etwas beschreibt, vielleicht sogar clever beschreibt, was oft in unserem Leben genau so ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie viele Highlights, wie viele Leuchtturmerfahrungen hattet ihr in diesem Jahr? Keine Ahnung. Vielleicht der eine ganz viele, der andere wenige. Aber ich glaube, dass eine ganz große Masse von Menschen wirklich so ein Leben erleben, was dahin plätschert. Ja, nichts verloren, nichts gewonnen. Job läuft gut, Familie, alles okay, die Kinder sind ja gesund. Ne? Ja, Karriere ist jetzt auch nicht mehr. Ich werde älter, klar, da macht man keine großen Sprünge mehr. So, man ist in so einem Mittelmaß. Ja, und man arrangiert sich damit. Und dieses Streben nach mehr, nach vorne zu gehen, das geht manchmal ein bisschen runter. Und auch die Erwartungshaltung an das eigene Leben, an die eigene Person, die ist manchmal ganz schön runtergeschraubt. Es läuft, wird der Kölner sagen. Und jeder von euch heute Morgen hier, ob jung oder alt, bringt seine eigene Sichtweise, seine eigene Schreibweise, seine eigene Erfahrung, seine Erfolge und seine Fehlschläge mit, auch an diesem Morgen. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir nicht so wie in den Comics so Denkblasen haben, die andere lesen können. Wäre schrecklich, ne? Stell euch mal vor, über jedem von uns, über mir, würden so die Denkblasen sein und jeder könnte lesen, was der Denunzio da gerade denkt. Boah. Wäre vielleicht interessant für einige, aber es ist gut, dass wir auch so eine Privatsphäre haben. Und jeder hat diese Gedanken, diese Eindrücke, die er mitbringt in diesen Gottesdienst. Tja, was war denn in deinem Leben? Nichts verloren, nichts gewonnen, ein paar Illusionen mehr, Rückschläge, Schmerz, Trauer. Und in diesem Kontext möchte ich euch einen Vers lesen. Ich hätte auch eigentlich den Psalm 103 nehmen können. Gut, dass wir uns da nicht abgesprochen haben. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, aus denen wir auswählen können. Da haben wir diesen Bibeltext aus Mose. Und ich drehe mich mal um. Dann kann man den mal vorlesen. Der Herr, euer Gott, geht vor euch her. Er wird für euch kämpfen, wie er es schon in Ägypten vor euren Augen getan hat. Ihr habt erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch den ganzen langen Weg durch die Wüste hierher getragen hat, wie ein Vater sein Kind trägt. Und trotzdem vertraut ihr dem Herrn, eurem Gott, in dieser Sache nicht. Er geht doch vor euch her und wählt geeignete Lagerplätze aus, in der Nacht in der Feuersäule, um euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen sollt, und am Tag in der Wolkensäule. Ich habe diesen Text ausgewählt, weil hier eine ähnliche Situation, aber in einem ganz anderen Kontext beschrieben wird. Es ist hier kein Jahr, was zu Ende geht. Ich finde diese Jahre, die zu Ende gehen, wie gesagt, nicht so wichtig. Ich bin da nicht so der klassische Silvestertyp. Aber so Abschnitte, Lebensabschnitte, die kann man schon sehr genau beobachten und kann sehen, da gibt es vergleichbare Elemente. Und vielleicht, damit wir den Kontext mal wissen, das Volk Israel ist hier angesprochen von seinem Gott und die haben eine ganze Menge erlebt. Die sind einer Hungersnot entgangen und durch einen glücklichen Umstand war Josef in Ägypten angekommen und hatte dort eine hervorragende Stellung am Hof des Pharao eingenommen. Und unter dem Schutz Josef ist das Volk Israel dann nach Ägypten gekommen, wurde von der Hungersnot bewahrt und ist groß geworden und ist stark geworden. Und so stark und so groß, dass es den Herrschern dort dann irgendwann ein Dorn im Auge gewesen ist. Und man hat gesagt, eieiei, wenn wir nicht aufpassen mit diesen Israeliten, dann haben wir am Ende ein großes Problem. Und am Ende war es dann so, dass die Israeliten versklavt wurden von den Ägyptern und haben wirklich extreme Not erlitten. Und dann kam aber Gott und hat gesagt, ich will mein Volk befreien. Hat Mose berufen, hat dann gesagt, bring mein Volk nach Hause. Let my people go, wie es in dem Gospel heißt. Und dann führte Gott das Volk aus Ägypten heraus. Es gab tolle Momente, 2. Mose 20, da wurden die 10 Gebote von Gott selber in den Stein geschrieben und den Menschen gegeben. Gebote, die uns heute als Leitplanken gelten. Ja, das ist nicht so, dass wir so ein Papier haben, wo so ein Verhaltenskodex, so ein Knigge für Christen. Nein, das ist mehr wirklich so wie Leitplanken auf der Autobahn. Man kann die Spuren wechseln, man kann schnell und langsam fahren, aber rechts und links wissen wir, da geht es nicht weiter. Das haben die erlebt. Und dann 4. Mose, diese ganzen Geschichten, die wir dort gelesen haben. Und dann 4. Mose Kapitel 13, da stehen sie endlich vor dem verheißenen Land, was Gott ihnen geben wollte. Ein Land, was vor Milch und Honig fließt, zum Greifen nahe. Und dann fangen sie an zu murren und entdecken, dass es da nicht nur Milch und Honig gibt und große Trauben und Essen und Überfluss. Nein, es gibt auch Leute, die etwas größer sind. Riesen. Wenn wir da reingehen, wir kriegen aufs Maul, Leute. Und die fangen an zu murren, kriegen Angst. Und Gott bestraft sie und sagt, Freunde, so nicht. Ich bringe euch hierher und ihr vergesst das alles. Ich habe euch in der Wüste mit Manna genährt, ihr vergesst das alles. Ich habe euch Fleisch gegeben, als ihr Fleisch haben wolltet und ihr vergesst das alles. 40 Jahre sollt ihr in der Wüste umherirren, damit ihr seht, das ist eine Strafe für eure Undankbarkeit und den Aufruhr gegen Gott. Und in dieser Situation sind sie. Und jetzt sind sie wieder an der Grenze des verheißenen Landes. Und da kommt dieser Text. Und hier trifft Göttlichkeit Menschlichkeit. Das Volk ist immer noch nicht wirklich geläutert. Am Ende sind sie immer noch am Murren. Und alles ist nicht perfekt. Aber das Tolle ist, und das ist der Kern dieser Predigt, die Kernaussage, wir treffen die Güte Gottes in unserem Leben. Und wir werden daran erinnert, dass wir diese Güte nicht vergessen sollen. Und das ist meine einzige kleine Aussage in dieser Predigt, die ich jetzt noch an 5 Punkten verdeutlichen möchte. Dass wir uns, auch wie es in dem Lied eben geheißen hat, an deine Güte will ich ewig denken. An deine Güte will ich mich halten. Und hab das mal in einigen Punkten zusammengefasst. Es gibt diesen Punkt, Menschen enttäuschen, Gott ist treu. Ich glaube, der Vers, den ich euch jetzt nenne, der ist jedem so bekannt, aber ich möchte ihn gerne noch mal in Erinnerung rufen aus 2. Timotheus 2. Da heißt es, sind wir untreu, so bleibt Gott treu. Und was heißt denn Untreue? Ist ja keiner von uns, der jetzt ständig vom Glauben abfällt oder so. Aber Untreue, Treue heißt ja eine Verbindung, eine Beziehung eingehen. Beziehung drückt sich aus in Zeit, vielleicht in Geld, in Engagement, in Gedanken. Ja, und da kann sich jeder selber prüfen, wie treu waren wir denn in Bezug auf Gott? Oder sind wir so konsumiert von unserem eigenen Leben, von den Dingen, die wichtig sind, Job, vielleicht Familie, vielleicht unsere Freizeitaktivitäten, dass wir gar nicht so treu gewesen sind gegenüber diesem Gott, der wirklich jeden Moment unsere Nähe sucht und so viel Freude daran hat, Zeit mit uns zu verbringen. Und hier heißt es, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Denkt mal drüber nach. Und Gott ist nicht nur treu, sondern Menschen verlassen. Gott bleibt. Das mit dem Verlassen, das kann ganz unterschiedliche Farben haben. Das kann sein, dass man vielleicht gemeinsam irgendwas erarbeitet, in einer Band spielt, an einem Projekt wirkt oder sich engagiert hat, vielleicht sogar hier in der Gemeinde. Und auf einmal sagt man, nee, es ist vorbei, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr, was auch immer. Und es ist ganz häufig, dass wir das erleben, dass Menschen verlassen. Neue Wege gehen, Kinder gehen aus dem Elternhaus hinaus. Menschen trennen sich, Freundschaften gehen zu Bruch. Ein Arbeitgeber sagt, wir wissen nicht, ob wir es ohne dich schaffen, aber wir probieren es mal. Ja? Und man steht oft so an so Punkten, wo man merkt, man wird von Menschen enttäuscht, weil Menschen verlassen. Und Gott ist derjenige, der bleibt. Wir lesen in Jesaja 43, in den Versen 1 bis 7, eine ganze Menge mehr. Ich möchte nur einen ganz kurzen Satz da rausgreifen. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst und habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir. Ja, und da setzt jetzt jeder mal seinen Namen ein. Wait, du gehörst ihm. Jürgen, Matthias, Klaus, Simone, wie auch immer ihr heißt. Da spricht Gott nicht einfach ein Text in der Bibel, da redet er zu dir und zu mir und sagt, Lukas, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Und jetzt kommt es, diese Treue, wenn Gott ist ja nicht derjenige, der sagt, naja, wenn es gut läuft, dann bin ich da, sondern hier heißt es dann, und wenn du durchs Wasser schreitest, dann bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie reißen dich nicht fort. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt, keine Flamme wird dich verbrennen. Gott ist da. Und verlässt dich nicht. Menschen blicken zurück. Ich habe das eben schon so ein bisschen erwähnt. Diese Verschlimmbesserung der Vergangenheit. Vielleicht ist es auch so ein Ding, was Gott in uns eingepflanzt hat, dass wir, wenn wir zurückdenken, eher das Gute entdecken, anstatt das Schlechte. Ich glaube, das ist so ein Schutzmechanismus. Menschen blicken zurück, aber Gott ist derjenige, der Zukunft bereit hat. Und zwar so viel Zukunft, dass wir es uns wirklich nicht vorstellen können. Zukunft in einem Begriff zusammengefasst ist Ewigkeit. Ich kann mir Ewigkeit tatsächlich nicht vorstellen. Wenn ich meinen Söhnen erkläre, die größte Zahl, die man sagen kann, ist, weiß nicht, 15 Fantastillionen 793. Und dann sagt der David, mein Sohn, ja, und was ist, wenn ich jetzt noch einen dazu mache? Ja, dann haben wir wieder eine größte Zahl. Ja, also es hört nicht auf. Vielleicht ist es so ein kleines Beispiel. Aber Menschen sind oft gefangen in der Vergangenheit, die einen prägt. Das Elternhaus, die Beziehung zu Mutter oder Vater, Beziehungen, die man selber hatte, Erlebnisse, die einen prägen, wo man sagt, das lasse ich nie wieder vorkommen. Ich wurde von meinen Eltern als Kind früher zusammen mit meinem älteren Bruder mal in eine Kur geschickt, in so ein diakonissengeführtes Haus. Und die wollten uns was Gutes tun, aber das war eine schreckliche Zeit. 6 Wochen lang wurde ich da von Älteren verprügelt und irgendwann haben wir so eine Wanderung gemacht und dann durfte man an so einem kleinen Shop, das war in Bayern, durfte man sich was kaufen und da habe ich mir so ein kleines Taschenmesser gekauft mit so einem Edelweiß drauf oder so, hat dann das Taschenmesser aufgeklappt, habe gesagt, mich verkloppt keiner mehr. So, das war mein, und da habe ich das eingesteckt und hatte das so in der Tasche und das war so mein Zeichen, wo ich sagen konnte, das passiert jetzt nicht mehr. Meine Zukunft ist gesichert. Ich habe ja mein Messer, habe ich übrigens immer noch. Inzwischen sieht es anders aus und hat auch einen anderen Grund. Aber Menschen blicken zurück, Gott schenkt Zukunft. Und eine Stelle in der Bibel, die das ganz deutlich macht, ist, wo Jesus am Kreuz hängt und wo die zwei Leute da neben ihm sind. Der eine frötzelt noch rum und sagt, guck dir den an. Und dann sagt der andere, hey, halt den Mund. Und jetzt blickt er zurück und sagt, wir sind doch hier, wegen der Taten, die wir begangen haben, was wir alles gemacht haben, was wir falsch gemacht haben. Und mehr sagt er gar nicht. Und dann kommt Gott, Göttlichkeit, die auf diese Menschlichkeit trifft, dieses Rückgewandte, und dann sagt Jesus, reine Zukunft, diesem Mann und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Und genau das sagt Gott dir und mir auch. Zukunft ist angesagt. Wann diese Zukunft beginnt, auch Ewigkeit, das ist eine Sache, über die kann man sich wirklich freuen. Und nicht wie Manfred Siebald singt, wir haben es gut hier eingerichtet und wir beten laut, Herr, komm doch wieder und sagen leise, jetzt noch nicht. Nein, wir haben eine Zukunft und die schenkt uns Gott. Menschen verzweifeln, aber Gott ist Hoffnung, Gott schenkt Hoffnung. Zwei ganz markante Beispiele aus der Bibel. Apostelgeschichte 16, da geht es um diesen Kerkermeister von Philippi. Ich reiß diese Geschichte nur ganz kurz an. Wer die Stellen haben möchte, kommt auf mich zu, ich gebe es euch gerne. Paulus sitzt im Gefängnis, sie fangen an zu singen, auf einmal wackelt alles, ein Erdbeben kommt, die Gefangenen sind alle frei, die Blöcke brechen auf und der Kerkermeister gerät in Panik und sagt, Mist, alle Gefangenen sind weg, er zieht sein Schwert und will sich umbringen. Einfach vielleicht aus verletztem Stolz, aus Angst, was ihm geschieht. Und dann sagt Paulus zu ihm, nein, tu das nicht. Wir sind alle da. Keine Sorge. Tu das nicht. Und dann entwickelt sich ein Gespräch und im Lauf dieses Gespräches sagt der Kerkermeister von Philippi, was muss ich tun, um das zu haben, was ihr habt? Und dann sagt Paulus ihm, glaube an den Herrn Jesus. Und du wirst errettet werden. Du und dein Haus, ihr werdet selig. Wenn Menschen verzweifeln, ist Gott der Einzige, der Hoffnung geben kann. Ein anderes Beispiel, was es auch nochmal deutlich macht. Zwei Leute haben Jesus ganz brutal verraten. Wer waren die? Judas und? Petrus. Richtig. Was ist der Unterschied zwischen Judas und Petrus? Ganz kurz. Judas ging weg. Und er erhängte sich. Er ist verzweifelt. Vielleicht hat er realisiert, was er da gemacht hat. Petrus hat Jesus genauso verraten, dreimal. Ja? Aber er ist nicht weggegangen. Er hat weiter die Nähe Gottes gesucht. Dazu ermutige ich dich. Egal wie verzweifelt du bist, renn nicht weg. Bring dich nicht aus der Gemeinschaft der Geschwister, der Leute, die dir einen Rat geben können oder die dich ermutigen können. Vor allen Dingen geh nicht aus der Gemeinschaft Gottes. Und das Gespräch am See hat nachher gezeigt, dass dort, wo Verzweiflung bei Menschen war, Gott Jesus neue Hoffnung gegeben hat. Menschen verletzen, Gott heilt. Da gibt es den Psalm 147, da heißt es, er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Gott will uns nicht leiden sehen. Und es ist so einfach zu sagen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, warum lässt Gott das zu? Das ist eine Frechheit, so eine Aussage. Es ist Gott, der uns nicht leiden sehen möchte. Gott will uns nicht krank sehen. Gott will uns nicht arm sehen. Gott will uns nicht mit Wunden oder mit Traurigkeit sehen. Er ist derjenige, der Heilung und Liebe verströmt, die er dir und mir schenken möchte. Meine Frage an jeden heute Morgen, lebst du bereits ein Leben mit Jesus? Oder bist du nur so am Rand dabei? Kannst du diese Aussagen auf dein Leben beziehen? Hast du diese Erfahrung selber gemacht? Hast du dieses kleine Gebet gesprochen, was es in der Bibel als kürzestes Gebet, glaube ich, benannt wird? O Gott, sei mir Sünder gnädig. Diese Erkenntnis, da gibt es einen Gott und da gibt es mich, den Sünder. Und trotzdem darf ich um Gnade bitten. Wenn das noch nicht passiert ist, dann mach das, bitte. Mach das heute, denn es heißt auch in der Bibel, wenn du heute seine Stimme hörst, dann mach dein Herz nicht hart, dann rede mit Jesus. Nach dem Gottesdienst wird es eine Möglichkeit geben, mit jemandem zu beten oder mit jemandem zu sprechen. Mach davon Gebrauch und mach Dinge fest, die vielleicht bisher nur so, vielleicht so in so einer Atmosphäre um dich herum sind. Meine Wünsche für das neue Jahr für dich und für mich, erfahre seine Treue, bleib in seiner Nähe. Versuch, den Blickwinkel Gottes zu haben. Geh raus aus deiner kleinen Situation und nimm den Helikopter Gottes und zoom raus und sieh das große Ganze. Erfahre Hoffnung und Heilung durch ihn. Das ist eigentlich das, was im vergangenen Jahr und auch im neuen Jahr für uns relevant sein soll. Und dann gibt es noch einen ganz tollen Vers in der Bibel und damit möchte ich schließen. In 5. Mose 10, das ist ein paar Kapitel hinter dem Eingangsvers, wo wir daran erinnert wurden, wie treu und wie gut Gott ist. Da heißt es, ihr könnt stolz drauf sein, dass er unser Gott ist.